In dieser Corona-Zeit gibt es ja nicht allzu viele positive Nachrichten, aber, und ich glaube, fast die meisten von Ihnen werden mir zustimmen, meine Lieben, dass es aus ist mit der Präsidentschaft Trump. Das ist wirklich, wirklich, wirklich erfreulich. Die Fragestellung ist nur, was kommt jetzt? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers und Hermann Spiegel aus Bad Ischl im Salzkammergut. Ja, also, wir haben ja ja, ich weiß gar nicht, was für einen Begriff man dafür verwenden soll. Was ist denn das bitte für ein Präsident, der in jedem Bundesstaat, wo er am Verlieren ist, laut schreit, dass ihm die Demokraten die Wahl stehlen, indem sie gefälschte Wahlzettel im Nachhinein ins Spiel bringen, und in jedem Bundesstaat, in dem er gewinnt, sagt er, na, das ist alles total in Ordnung. Was ist das für ein Präsident, der nicht einmal mitkriegt, dass seine Partei, die Republikanische, die Senatswahlen gewonnen hat? Ja, es war eigentlich ein sehr großer Erfolg für die Republikanische Partei. Die einzige Person, die einfach die Amerikaner nicht mehr haben wollen, ist er. Das ist schon sehr eigenartig. Aber man muss ja gar nichts dazu sagen. Nicht seine verzweifelten Versuche jetzt seit Monaten irgendwie das amerikanische Postsystem zum Stehen zu bringen. Da hat er einen neuen Postmaster General ernannt und der hat dann die Sortiermaschinen abstellen lassen. Dann haben sie bemerkt, dass dann überhaupt kein Post mehr zugestellt wird, haben sie die Sortiermaschinen doch wieder einschalten müssen und lauter solche Schwachsinnigkeiten bis zum geht nicht mehr. Aber was er mit all diesem Schwachsinn erreicht hat, ist natürlich, dass er eine unglaublich treue Fanbasis hat. Wirklich Fans, also im Sinne von fanatisch. Leute, die glauben, jetzt geht die Welt unter, der Kommunismus wird kommen und Gott sei bei uns, zum Schluss noch eine allgemeine Krankenversicherung für alle. Also ganz furchtbare Dinge, also Tyrannei pur, dass jeder zum Arzt gehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie Menschen auf solche Ideen kommen. Aber es gibt einen ganzen großen Trupp, der das glaubt. Jetzt kann man vieles dazu sagen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass es natürlich ein gewaltiger Generationenkonflikt ist, der in den USA da gerade abgeht. Solche Dinge wie das Arizona und Georgia, die also immer tief republikanisch reaktionär bis zum Abwinken waren, plötzlich demokratische Mehrheiten haben, weil sich die Bevölkerungsstruktur so stark verändert hat. Das ist auch ein Hintergrund. Also da gibt es sicher viele ältere Leute, die haben jetzt irrsinnige Angst, weil plötzlich ist alles ganz anders und diese jungen Leute, die dauernd aufs Handy starren und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Die viel, viel interessantere Sache für mich ist eine andere Frage: Was kommt jetzt? Der arme Joe Biden und die Kamala Harris, die haben eine Titanenarbeit zu erledigen, denn diese Brüche in der Gesellschaft, dieser große Spalt zwischen den Alten und den Jungen, zwischen denen, die sagen, na ja, das ist eigentlich keine kommunistische Diktatur, wenn jeder eine Krankenversicherung hat, und jenen, die sagen, nein, nein, das ist eine kommunistische Diktatur. Ich würde so gern haben, dass mir das einmal jemand erklärt. Ich verstehe es einfach nicht. Diesen Zwiespalt, diesen Abgrund geradezu, hat Donald Trump noch viel, viel mehr vertieft. Mit all seinen vollkommen durchgeknallten Fernsehauftritten, einzigartig auf der Welt, der Präsident eines Landes, das kann von mir so groß sein wie Liechtenstein, ruft in einer Fernsehsendung in der Früh an und quatscht eine Stunde lang auf die Moderatoren ein, die jetzt auch nicht wissen, wo es tun sollen, weil den Präsidenten abhängen kann man jetzt wirklich schlecht. Eine Regierung per Twitter, was der da hinauskaut hat, das war ja alles vollkommen irrwitzig. Das sind alles Dinge, die hat es ja noch nicht gegeben, nicht? Aber es haben sich Leute dann dran gewöhnt, also Fox News. Da gibt es Fox and Friends, das ist so eine Nachrichtenshow am Vormittag oder ziemlich in der Früh, und der Präsident ruft dort an, was soll der Joe Biden jetzt tun? Da sind ganz neue Kriterien geschaffen worden. Man weiß überhaupt nicht, was da jetzt vor sich gehen wird. Meine Lieben, man weiß es einfach nicht. Die müssen jetzt versuchen, Biden und Harris diesen Spalt zu schließen. Nun, Divide et impera, teile und herrsche, ist ein uralter Spruch, so alt, dass er im Original lateinisch ist. Und das funktioniert. Natürlich funktioniert es, es ist eh klar, ich brauche immer ein klares Feindbild, um meine Anhänger auf meine Seite zu bringen. Wenn wir jetzt ein bisschen so in die Geschichte zurückschauen, die das am perfektesten gespielt haben, bitte, waren die Engländer in ihrem Kolonialreich. Sagt Ihnen Idi Amin noch etwas? Das war der spätere Diktator von Uganda, der irrsinnig viel Leid umgebracht hat und angeblich sogar ein bisschen Menschenfresserei betrieben hat und so, also unglaublicher Typ. Was viel spannender ist an ihm, war die Tatsache, dass er nur einer von nur zwei schwarzen Unteroffizieren in der englischen Kolonialarmee war, dort in dem Uganda. Das heißt, man hat jetzt hier, die Engländer haben das so gemacht, gerade in Afrika, dass sie immer so in einem Bereich drinnen, wo es ja verschiedenste Stämme mit ganz anderen Sprachen und Sprachfamilien gegeben hat, sie immer eine relativ kleine Gruppe, einen relativ kleinen Stamm ausgesucht haben, die meistens schon über Jahrhunderte von den größeren Stämmen unterdrückt worden sind, und die hat man gefördert und die haben dann volle Pulle endlich Rache üben können. Und schauen Sie sich an, wie Afrika heute ausschaut. Das hat Nachwirkungen, meine Lieben. Das hat wirklich, wirklich, wirklich katastrophale Nachwirkungen. Da gibt es noch immer Bürgerkriege bis zum Abwinken, die unmittelbar in die Kolonialzeit zurückgehen. Da hat man nichts getan, um diese Völkerstämme irgendwie miteinander zu versöhnen, sondern man hat deren Uraltkonflikte dazu ausgenutzt, um sie eben gegeneinander aufzuhetzen. Und dann konnte man mit unglaublich wenig Verwaltungspersonal und unglaublich wenig Soldaten eigentlich den ganzen Kontinent regieren. Völlig irre war es in Indien. Man darf ja das nie vergessen, Indien ist ja gigantisch groß. Und war auch schon in der englischen Kolonialzeit gigantisch groß, also jetzt gemeint von der Einwohnerzahl her. Und ich habe mich immer gefragt, wie haben die paar Engländer, also allein wenn man England, oder also Großbritannien, um ehrlich zu sein, und Indien nur so auf der Karte im gleichen Maßstab anschaut, sieht man, dass das einfach winzig ist, dieses Großbritannien im Vergleich zu Indien. Was haben die getan? Die sind mit ein paar tausend Verwaltungsbeamten durchgekommen, weil es ihnen dort wirklich perfekt gelungen ist, eine Sprachgruppe gegen die andere auszuspielen, eine Religionsgruppe gegen die andere auszuspielen. Damals hat ja auch noch Pakistan und Bangladesch zu Indien dazugehört, das heißt die zwei muslimischen Staaten und der Hindu-Staat. Da konnte man gut gegeneinander spielen. Dann hat es die ganzen Fürstentümer dort gegeben, die Maharajas, und die hat man auch wunderbar gegeneinander ausspielen können, hat sie hochgehoben und auch gegen den Nachbarn gehetzt, sodass dieses gigantische Indien mit ein paar tausend Verwaltungsbeamten zu regieren war, weil die Inder sehr, sehr lange sich gegenseitig an den Graben gegangen sind. Dann die Sikhs, die eine vollkommen eigene Geschichte sind, die hat man dann im Militär hochgehoben, ist ja eine vergleichsweise winzig kleine Gruppe in Indien, hat die sogar teilweise hervorragend militärisch ausgebildet, also auch schon so Richtung Offizierschule, obwohl es natürlich keine Offiziere werden konnten. Offiziere konnten natürlich nur ordentliche Menschen, sprich Weiße, werden. Aber die haben dann auch noch ganz toll, weil sie dann endlich was waren, im englischen Dienst das gemacht. Auch Indien ist natürlich, wenn man jetzt so ganz ehrlich schaut, nicht wirklich das tollste, superentwickeltste Land mit dem besten Gesundheitssystem auf der Welt, um das noch sehr höflich auszudrücken. Nur in Indien ist was anderes passiert. In Indien ist der Mahatma Gandhi dahergekommen und hat mit seiner Gewaltlosigkeitsgeschichte der englischen Kolonialherrschaft wirklich das Rückgrat gebrochen, weil es ihm irgendwie gelungen ist, die Inder davon zu überzeugen, dass es nicht mehr gescheit ist, sich gegenseitig umzubringen. Ja, es gibt immer wieder bürgerkriegsartige Zustände in Indien, auch heute, entlang von Sprach- und Religionsgrenzen. Keine Frage. Okay, Aber das Rausgehen aus der englischen Kolonialherrschaft war ein friedliches, weil die Engländer ganz realistisch das angeschaut haben und gesagt haben, okay, wenn die Inder nicht mehr wie die Wahnsinnigen untereinander streiten, wir haben keine Chance, also gehen wir heim, passt. Das war der Punkt. Und es ist so sehr zu hoffen, von ganzem Herzen, dass das in den USA jetzt gelingt, dass diese Spaltung endet, weil man ja schon sagen muss, es ist ein Land, wo mit dem zweiten Amendment, zweiten Verfassungszusatzartikel, okay, ich übertreibe jetzt, aber die Tendenz ist einfach so, sich jeder 12-Jährige ein Sturmgewehr kaufen kann. Nein, er muss schon 18 sein, ja, und das Sturmgewehr darf, glaube ich, nur 5 Schuss haben. Es sei denn, man kauft dazu dann noch die so ordentliche Magazin mit die 35 Schuss. Also, ja, Sie wissen, was ich meine. Und es gibt dort immer wieder die Miliz und immer wieder Ku Klux Klan und immer wieder so vollkommen irrwitzige Wehrsportgruppen. Und das führt uns natürlich nun dieses schöne Wort Wehrsportgruppen nach Österreich. Und dann fragen wir mal, was hat denn Jörg Haid und hat sich Strache anderes getan? Die haben halt unbegrenzt auf die Ausländer geschimpft. Noch einmal nicht gegen die blonden, blauäugigen Ausländer. Nein. Sondern gegen die dunklen, schwarzen Murdeln, die wir nicht brauchen. Und dort ist natürlich auch die Spaltung betrieben worden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, diese Wahnsinnspropaganda, die wir hier FPÖ-seitig erlebt haben, die haben wir natürlich noch immer in Österreich. Das ist noch immer da. Es ist nur jetzt gerade kein Zündfunke dazu da. Was sich da abgespielt hat, war auch nicht das Lustigste. Und das ist noch in den Gehirnen der einfacher Strukturierten drinnen, um das einmal ganz klar zu sagen. Siehe vor ein paar Tagen der Podcast zu dem Thema, dass diese Helden vom Terroranschlag in Wien dann halt nichts anderes getan haben, als die ganze Zeit darauf hinzuweisen, nein, wir sind schon Österreicher, ja, wir gehören hierher, wir sind für Österreich, wir sind österreichische Staatsbürger. Da merkst du, wie tief das in Wirklichkeit gegangen ist und wie unglaublich lange es braucht. Zu unterscheiden zwischen Leuten, die nur teilen und herrschen wollen und jenen, die einfach einen klaren Standpunkt haben und sagen, das ist mein Standpunkt und da gibt es jetzt was, wo ich nicht mehr mit tue, ist oft nicht leicht. Ich sage es ganz ehrlich. Es ist nicht leicht. Rückgratlosigkeit, damit kann ich persönlich sowieso überhaupt nicht. Das geht nicht in meiner Persönlichkeit drinnen. Ich habe schon klare Ansagen. Es ist nicht leicht, meine Lieben, aber es ist für uns möglich. Und dann zu sagen, okay, das ist ein grader Michel oder Micheline, keine Ahnung, Michaela, die sagen einfach, wo es ist, passt. Aber sie dämonisieren nicht die anderen. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Weil das Dämonisieren und Spalten ist immer unendlich einfach. Das Heilen dieser Wunden kann Jahrhunderte dauern. Einen gesegneten Abend uns allen.